SWR Kultur Hörbuch.
Die Schlafenden von Anthony Passeron, Folge 2. Es liest Valentin Richter. Jugend. Mein Vater sprach nie über diesen Teil seiner Arbeit. Dabei gründete genau darin der Ruf der Familie. Wenn ich ihn bat, mir zu erklären, wie es ablief, sagte er immer nur, dass es schnell gehen müsse. Nicht, weil so viel anderes zu tun sei, sondern weil man die Tiere nicht stressen dürfe. Sonst sei das Fleisch verdorben. Außerdem, sagte er, sollen sie ja nicht unnötig leiden. Der Viehzüchter ließ das erste Tier aus dem Transporter. Die anderen brüllten weiter in die Nacht hinein, bis sie an der Reihe waren. An einem Seil führte er es einen links und rechts von Metallzäunen eingegrenzten Weg entlang, redete ihm gut zu und klopfte ihm dabei auf den Rücken, um sein Vertrauen zu gewinnen. Dicht dahinter folgte Pierre, der Angestellte der Familie. Emil und mein Vater erwarteten die beiden vor einem großen, neonbeleuchteten, komplett weiß gekachelten Raum, an dessen Decke mit Haken versehene Schienen verliefen. Dort hängte man das geschlachtete Vieh auf. Sobald der Züchter das Ende des Wegs erreicht hatte, zog er fest an dem Seil und presste den Kopf des Tieres gegen den Metallzaun. In diesem Moment blitzte das Messer meines Vaters auf. Schnell und präzise durchtrennte er die Halsschlagader. Das Tier starb, ohne sich zu wehren, ohne überhaupt zu begreifen, dass man es tötete. Nach dem Ausbluten wurde es zum Ausweiden vornübergekippt. Während der am Boden liegende Kadaver noch von heftigen Konvulsionen geschüttelt wurde, schnitten mein Großvater und mein Vater schon die Organe heraus. Danach schob Pierre den aufgehängten Schlachtkörper über die Schienen in den Kühlraum, während der Züchter das nächste Opfer aus dem Transporter holte. Aufgehört wurde erst, wenn das letzte Tier ausgeblutet war. War alles Brüllen und Muhen endlich verstummt, gönnten sich die Männer in der Stille der Nacht eine Verschnaufpause. Blut und Schweiß überströmt, ließen sie sich auf die Trittbretter ihrer Lastwagen sinken, teilten sich unter dem Sternenhimmel Kaffee aus einer Thermoskanne, Brot und Käse, plauderten über die Neuigkeiten von den Höfen und aus den Dörfern ringsum. Die Viehzüchter lobten den Metzger stets, dass er seinem Sohn so trefflich das Töten beigebracht hatte. Denn deshalb kamen sie her, weil ihre Tiere hier besser geschlachtet wurden als anderswo. Manchmal parkte ein gelber BMW zwischen den Lastwagen, das Radio auf voller Lautstärke. Das hieß, der andere Sohn des Metzgers kehrte gerade nach einer durchfeierten Nacht heim. In Samtanzug und Lackschuhen war er mit seinen Freunden durch die Bars an der Küste getingelt. Da der Schlachthof am Dorfeingang lag, trank er vor dem Schlafengehen meist noch einen Kaffee mit seinem Vater. Emil stellte seinen Ältesten stolz vor, falls einer der Züchter ihn noch nicht kennen sollte. Desiree zündete sich eine Zigarette an und erzählte, was er alles erlebt hatte. Unter den bewundernden Blicken des kleinen Bruders und mit dem Segen des Vaters sorgte er für Unterhaltung, bis die Arbeit sein Publikum wieder zur Ordnung rief. Dann verabschiedete er sich und wünschte eine gute Nacht, die niemand außer ihm haben würde. Desiree war der Lieblingssohn. Dass der Erstgeborene mehr umsorgt wurde als die anderen, davon konnten die meisten Geschwister im Tal ein Lied singen. Er genoss einen Sonderstatus, hatte immer die exklusive Aufmerksamkeit, so wie es auch vor der Geburt seiner Brüder und Schwestern gewesen war. Emil reproduzierte in dieser Hinsicht das Modell seiner Eltern. Nicht, dass mein Vater, der zweite Sohn, es so gesagt hätte, aber ich hörte es manchmal aus seinen Worten heraus. So begründete er die Erziehung, die er meinem Bruder und mir zuteilwerden ließ, mit dem hohen Stellenwert emotionaler und materieller Gerechtigkeit. Als hätte er in der Erfahrung des Gegenteils den Ursprung der Katastrophe ausgemacht. Desirées Geschichte und die seiner Eltern wurde immer als ein Beispiel herangezogen, dem man auf keinen Fall folgen sollte. Einmal, als ich den Müll nur widerwillig auf die Straße hinunterbrachte und motzte, dass mein Bruder eigentlich an der Reihe sei, wurde mein Vater ungewöhnlich wütend. Er erinnerte sich an seine Kindheit, daran, dass seine Eltern sich immer auf ihn verlassen hatten, wenn es um undankbare Aufgaben ging, die sie seinem älteren Bruder nicht zumuten wollten. Desiree bekam ständig neue Kleidung, die nicht schmutzig werden durfte. Ich dagegen musste seine alten Klamotten auftragen und konnte also gut das Holz in der Garage stapeln, den Arbeitsraum in der Metzgerei putzen oder den Müll runterbringen. Wenn Desiree eine neue Strickjacke anhatte, musste ich ihm sogar seinen Ranzen bis zur Schule schleppen. Und dann wiederholte er sein Mantra. Hier gibt es für niemanden eine Extrawurst. Ich verstand erst viel später, warum mein Vater sich so sehr an der Erziehung seiner Eltern abarbeitete, dass er sie tief in seinem Herzen, ohne es je auszusprechen, für das Schicksal seines Bruders verantwortlich machte. Schon als Junge war mein Vater als helfende Hand in der Metzgerei nicht mehr wegzudenken. Stets darauf bedacht, es den Eltern recht zu machen, ließ er sich nicht davon abbringen, so schnell wie möglich in den Beruf seines Vaters einzusteigen. Dabei hatte er gute Noten in der Schule und Lehrer, die ihn ermunterten, einen höheren Abschluss zu machen. Doch das lehnte er kategorisch ab. Seine Entschlossenheit war so eisern, dass er die Erlaubnis bekam, die Schule sogar noch vor dem gesetzlich vorgeschriebenen Alter zu verlassen. Also gab er mit 15 Jahren seine Jugend für die Arbeit auf und ließ die Metzgerei sein Leben verschlingen. Morgens um 4 Uhr stand er auf und folgte seinem Vater zum Schlachthof, in den Laden, begleitete ihn auf seinen Fahrten ins Umland. Während seine Freunde das Gymnasium besuchten und ihre Ferien mit Feiern verbrachten, fand er sich bereits hineingeworfen in ein Erwachsenenleben. Samstags, beim Abendessen, fielen ihm mitten im Gespräch die Augen zu, sein Kopf ruhte auf dem Tisch. Man musste ihn für den Nachtisch wecken. In der Frühe schlich er als Erster aus dem Haus und stand im Morgengrauen, wenn seine Freunde gerade nach Hause kamen, bereits in der Metzgerei. Nach und nach sprach er nur noch von seinem Beruf, von dem harten Pensum, das während der Woche anstand. Man nannte ihn ein Arbeitstier, was er mit stolz geschwellter Brust zur Kenntnis nahm. Kunden, Lieferanten und Großhändler lobten seinen Eifer und beneideten seine Eltern um einen so tüchtigen Sohn. Am Sonntagnachmittag ließ er sich erschöpft aufs Sofa sinken und schlief vor den wilden Verfolgungsjagden amerikanischer Krimiserien ein. Unterdessen entdeckte sein älterer Bruder, dass eine andere Existenz weit ab von Fleisch und Tal möglich war. Da es im Dorf nur eine Grund- und eine Sekundarschule gab, verbrachte Desiree die letzten Schuljahre am Parc Imperial, einem Gymnasium in Nizza. Er stieg montags in den ersten Schienenbus und blieb die Woche über im Internat. Er war selbstbewusst und fröhlich. Dazu hatten sicher die Zuneigung und die Bewunderung, die er als Kind erleben durfte, ihren Beitrag geleistet, wusste sich durchzusetzen und schloss schnell Freundschaften. Desiree tauchte ein in eine andere Welt. Eine Welt mit Orten und Gesichtern, die nur er kannte. Im Tal entging seinen Verwandten nichts, aber nun spielte sich der größte Teil seines Lebens auf einer Bühne ab, zu der er allein Zugang hatte. Freitagabends fuhr er mit dem Zug nach Hause, aß mit der Familie zu Abend und traf sich anschließend mit Freunden im Café, wo er seine Abenteuer in der Stadt zum Besten gab. Seine Eltern hatten zu viel Respekt vor seiner Ausbildung, als dass sie ihn gebeten hätten, am Wochenende in der Metzgerei zu arbeiten. Was ja auch nicht mehr nötig war, da sein jüngerer Bruder inzwischen dort mithalf. Sie beließen es bei dem Hinweis, er möge keine Dummheiten machen. Die Freiheit meines Onkels bestand darin, dass er sich entziehen konnte. Desiree war der Erste in der Familie, der Abitur machte. Seine Mutter, die nicht über die Grundschule hinausgekommen war, und sein Vater, der einen Gesellenbrief als Metzger hatte, erfüllte dieser Abschluss mit unermesslichem Stolz. Danach hatte Desiree es eilig, sich ganz und gar unabhängig zu machen und entschied sich gegen ein Studium. Der Notar des Dorfes suchte einen Sekretär und als Desiree sich vorstellte, bekam er den Job sofort. Kurze Zeit später bezog mein Onkel seine eigenen 4 Wände über dem Café am Platz. Alles lief so, wie die Eltern es sich gewünscht hatten. Der älteste Sohn hatte eine höhere Bildung und arbeitete in einem angesehenen Büro. Der Jüngere war handwerklich begabt und fleißig. Er hielt das Geschäft am Laufen, dem sie ihr Ansehen verdankten. Im Reich der Blinden. Im Laufe des Jahres 1982 steigt die Zahl der in Frankreich registrierten Neuerkrankungen. Willi Rosenbohm findet eine Stelle in der Pariser Pitié-Salpêtrière, kann dort wieder seine Patienten empfangen. Bei keinem von ihnen verbessert sich der gesundheitliche Zustand. Die Todesfälle mehren sich. Als Infektiologe hat Rosenbohm eine gewisse Routine im Umgang mit dem Tod. Doch diese neue Krankheit verurteilt die Betroffenen gleich in doppelter Weise. Neben dem physischen erleiden sie auch den sozialen Tod. Zeitungsartikel und Fernsehberichte haben Ängste in der Bevölkerung geschürt. Nur selten sitzen Angehörige am Krankenbett der auf ihre Homosexualität oder Drogensucht reduzierten Menschen, die oft nicht mal einen Arzt als Gesprächspartner haben. In der Pitié-Salpêtrière freundet sich Rosenbaum mit David Klatzmann an, einem angehenden Immunologen, der ihm bei der Analyse seiner Blutproben zur Hand geht. Klatzmann stellt fest, dass im fortgeschrittenen Stadium der Krankheit kaum noch T4-Lymphozyten im Blut der Infizierten nachweisbar sind und bestätigt damit bereits veröffentlichte amerikanische Studien. Am 27. Juli 1982 wird in Washington das Akronym AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, erworbenes Immunschwächesyndrom, zur Benennung der Krankheit beschlossen. Die neue Bezeichnung bringt das Stigma, das mit dem früheren Begriff der Schwulenkrankheit einherging, allerdings nicht zum Verschwinden. Auf Anregung von Willi Rosenbaum und Jacques Libowitsch finden seit dem Frühjahr alle 2 Wochen etwa 20 Ärztinnen und Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen in Paris zusammen, darunter die Virologin Françoise Brun-Vézinet und ihre Assistenzärztin Christine Rousioux, die Immunologen Jean-Claude Glückmann und David Klatzmann, der Lungenspezialist Charles Maillot sowie der Psychiater Didier Seux. Sie tauschen ihre Erfahrungen aus der Praxis aus und erarbeiten Hypothesen, um dem Geheimnis des rätselhaften neuen Syndroms auf die Spur zu kommen. Man ist sich einig, dass die Erkrankten engmaschiger betreut werden müssen. Schon bald nehmen auch Beauftragte der Generaldirektion für Gesundheit, so etwa Jean-Baptiste Brunet, an den Zusammenkünften teil. Die Mitglieder dieser Groupe Français de Travail sur le Sida, französische Arbeitsgruppe zu AIDS, kurz GFTS, sind relativ jung. Die Ältesten gerade einmal 40 Jahre alt. Nur 2 von ihnen sind habilitiert, manche haben ihr Studium noch nicht abgeschlossen. Schwergewichte der Medizin und Wissenschaft sind nicht dabei. Die renommierten Spezialistinnen und Spezialisten der damaligen Zeit zeigen kein Interesse an einer Krankheit, die nur wenige Menschen, noch dazu aus gesellschaftlichen Randgruppen, betrifft. Beides, das Fehlen medizinischer Koryphäen und die Homosexualität der meisten Erkrankten, führt dazu, dass die Arbeit der GFTS auf völlige Gleichgültigkeit stößt. Was die GFTS auszeichnet, ist ihre multidisziplinäre Ausrichtung. Zudem schlagen Vertreter des Verbandes der schwulen Ärzte die Brücke zu der Bevölkerungsgruppe, die besonders im Fokus steht. In der ersten GFTS-Sitzung schildern Willi Rosenbaum und Jacques Libowitsch die von ihnen untersuchten Fälle, beschreiben die Symptome der Patienten und äußern die Vermutung, dass sich das Virus durch Blut- und Geschlechtsverkehr ausbreitet. Man zieht Bilanz aus dem ersten Austausch mit dem CDC in Atlanta. Es werden Schreiben für einen möglichst großen Verteiler aufgesetzt, um die Zahl der Erkrankten besser ermitteln zu können. Jacques Libowitsch berichtet darüber hinaus von seinen Gesprächen mit dem amerikanischen Virologen Robert Gallo über Retroviren. Die These, dass die Krankheit spezifisch homosexuell und männlich sei, erscheint dem französischen Arzt sehr fragil. Er erinnert daran, dass in Frankreich wie in den USA auch bei Frauen Kaposchi-Sarkom und Pneumocystis diagnostiziert wurden. Er legt seinen Kollegen ein etwa 10-seitiges Memorandum vor, mit dem er die großen französischen Krankenhäuser alarmieren will. Als eine der ersten Baustellen erweist sich der Informationsrückfluss aus der Praxis. Man schreibt hunderte Ärzte an, schildert ihnen die Symptome der Krankheit und bittet sie, entsprechende Fälle zu melden. Die Initiative trifft, wie gehabt, auf Desinteresse. Bis Ende 1982 werden gerade einmal 29 Neuerkrankungen bekannt, fast alle in der Region Île-de-France. Man schätzt die Dunkelziffer jedoch weitaus höher ein. Viele Mediziner glauben, die Zeit der großen Epidemien sei vorüber, nur wenige leisten freiwillig einen Beitrag zur Erforschung des unbekannten Terrains. Die Mitglieder der GFTS fühlen sich allmählich wie Einäugige unter Blinden. Kaum jemand sonst will offenbar verstehen, was es mit dem Syndrom auf sich hat. Sie bewegen sich in einem medizinischen Umfeld, das sich schlicht weigert, der Realität ins Auge zu sehen. Ihre Diskussionen sind oft hitzig. Libowitsch ist ein aufbrausender Charakter. Schon bald geht er auf Abstand zu Rosenbaum und schließt sich dem Team um Robert Gallo an. Damit trennen sich 1982 die Wege der beiden ersten Franzosen, die eine Bedrohung durch AIDS erkannten. Zur gleichen Zeit werden Telefonhotlines eingerichtet, um den Kontakt zu Erkrankten herzustellen, sie zu informieren, aber auch, um von ihnen zu lernen. In diesem Stadium wissen die Betroffenen oft mehr als ihre Ärzte. Mit der Beobachtung der eigenen Symptome und der Weitergabe dieses Wissens nehmen sie einen unverzichtbaren Platz im Prozess der Gesundheitsfürsorge ein. Die meisten Infizierten sind junge Männer, im gleichen Alter wie ihre behandelnden Ärzte und das Pflegepersonal. Ihre Familien haben sich von ihnen abgewandt. Sie wollen sie nicht mehr sehen, schon gar nicht berühren. Für viele von ihnen ist die GFTS eine Anlaufstelle, wo sie Gehör finden und Respekt erfahren, wo ihnen Hoffnung vermittelt wird. Beides glaubten sie unwiederbringlich verloren. Amsterdam. Amsterdam ist eine sehr schöne Stadt. Die Menschen hier sind wunderbar. Ich komme bald nach Hause. Fühlt euch umarmt. Desiree. Der Ärger begann mit diesen wenigen Worten auf der Rückseite einer Ansichtskarte, die eines Morgens in der Metzgerei eintraf. Aus einer Laune heraus hatte Desiree alles an den Nagel gehängt. Ein paar Monate zuvor hatte er sich mit einer Gruppe holländischer Studenten angefreundet, die auf dem Campingplatz der Gemeinde zeltete. Die Leichtigkeit, mit der diese jungen Menschen loszogen und auf ihren Reisen Freundschaften schlossen, faszinierte meinen Onkel. Sie hatten Joints zusammengeraucht, sich stundenlang die Köpfe heiß geredet. Beim Abschied hatten Ann-Kathrin und Nell, ein Paar aus Amsterdam, ihn eingeladen, sie bei Gelegenheit zu besuchen. Für Desiree folgten Wochen der Langeweile, in denen er sich stumpf zwischen Notarskanzlei und Café am Platz hin und her bewegte. Eines Morgens fand er nicht mehr die Kraft, zur Arbeit zu gehen. Er packte ein paar Sachen in die Reisetasche, stahl während der Mittagspause in der Metzgerei Geld aus der Kasse, stieg in den Schienenbus nach Nizza und fuhr von dort mit dem Nachtzug nach Paris. Mit gerade 20 durchbrach er zum ersten Mal die Eingrenzung des Geheges, in dem sein Leben bisher stattgefunden hatte. Während der Zug durch die Nacht raste, fühlte er sich immer freier. Am Tag nach seiner Abreise klingelte das Telefon in der Metzgerei. Der Erstgeborene verkündete, er sei zu Freunden nach Amsterdam gefahren. Die Eltern möchten sich bitte keine Sorgen machen. Meine Großmutter wusste nicht einmal, wo auf der Landkarte sie die Stadt hätte suchen sollen. Doch ihr blieb keine Zeit, den Sohn unverzüglich nach Hause zu beordern, damit er seine Stelle um Himmels Willen nicht gefährde. Das Gespräch wurde durch den Münzapparat der Telefonzelle abrupt beendet. Das absurde Tuten, das ihr aus dem Hörer entgegenschallte, brachte ihre Hilflosigkeit zum Ausdruck. Desiree entdeckte also Amsterdam. Während seine Gastgeber an der Uni studierten, schlenderte er an den Kanälen entlang, durch die Parks und Straßen zwischen Bahnhof und Dammplatz, mischte sich unter die bunte Menge aus Hippies, Punks und Anzugträgern. Weit weg vom Dorf, außerhalb der mütterlichen Kontrollsphäre, erschien ihm die Welt grenzenlos. Mit seinem Ersparten und dem Geld, das er aus der Kasse seiner Eltern genommen hatte, konnte er ein paar Wochen überbrücken. Sobald er blank war, würde er wieder nach Hause fahren. Eines Abends, er wartete in der Bar unten im Haus von Ann-Kathrin und Nell auf die beiden, sprach ihn ein zierliches Mädchen mit kastanienbraunem Haar an. Sie hatte bemerkt, dass er seine Erdnüsse nicht anrührte und bot sich an, ihn davon zu befreien. Mein Onkel musste sehr lachen über ihren Heißhunger auf Erdnüsse. In einer Mischung aus Englisch und Französisch kam sie ins Gespräch. Sie hieß Maya, war kaum 16 Jahre alt und aus dem Internat getürmt. Seit mehreren Tagen trieb sie sich auf der Straße herum und kam abends her, um sich von den erbettelten Münzen etwas zu trinken zu kaufen. Sie ernährte sich fast ausschließlich von den Erdnüssen, die die Kellner auf die Tische stellten. Auch mein Onkel erzählte von sich. Das Dorf, die Langeweile, sein Bedürfnis aufzubrechen, seine Sehnsucht, ein anderes Leben als seine Eltern zu führen. Maya verliebte sich auf der Stelle in Desiree, in seine langen Haare, in seinen Patrick de Vere-Look. Am nächsten Tag stellte sie ihre wenigen Habseligkeiten bei Ann-Kathrin und Nell unter, Kleidung, ein paar Platten von Jerry Rafferty und eine alte Gitarre. Im Dorf nahm alles seinen gewohnten Gang. Mein Vater arbeitete wie immer. Bevor die Metzgerei öffnete, ging er ins Café, plauderte über dies und das mit den Stammgästen und las die Nice Matin. Vor allem die Seite, die Neues aus den Tälern meldete. Eines Herbstmorgens machte die Zeitung mit dem Foto zweier Toter auf, junger Männer, die man in Nizza auf der Bahnhofstoilette gefunden hatte. Man vermutete, dass sie an einer Überdosis Heroin gestorben waren. Der Artikel erinnerte daran, dass einige Jahre zuvor eine 17-Jährige tot mit einer Nadel im Arm im Casino von Bondol entdeckt worden war. Der Fall hatte landesweit für Schlagzeilen gesorgt. Es wurde ein Gesetz beschlossen, das Drogenkonsumenten kriminalisierte und mit Freiheitsstrafen belegte. Anfang der 1970er Jahre hatte sich Frankreich endlich bereit erklärt, mit den USA zu kooperieren, um die French Connection auszuheben. Einen Drogenring, der Morphinbasen aus der Türkei nach Marseille importierte, um sie dann für den Export zu Heroin zu verarbeiten. Die amerikanische Polizei und ihre französischen Kollegen hatten erwartet, in Südfrankreich ein riesiges Netz zu zerschlagen, Produktionsstätten im industriellen Ausmaß vorzufinden. Stattdessen entdeckten sie in unauffälligen kleinen Häusern im provenzalischen Hinterland und an der Côte d'Azur eine Vielzahl kleiner Labore. Die Existenz eines großen organisierten Systems war eine Chimäre, hinter der sich kleine nebulöse Seilschaften verbargen, deren Fabriken sich in aufgerüsteten Badezimmern oder in Garagen in Marseille, Toulon, Nizza, Aubagne und Saint-Maximin befanden. Frankreich war stolz, den Heroinhandel eingedämmt zu haben. Laut Nice-Matin hatte sich das Drogengeschäft seit der Verschärfung der Gesetze in Frankreich Richtung Niederlande und nach Italien verlagert. Dort sah man jetzt die verheerenden Folgen des Rauschgiftkonsums. Und so kam der Artikel zu dem Schluss, dass der Stoff, der die beiden Jungen vom Bahnhof in Nizza das Leben gekostet hatte, nur aus dem Ausland stammen konnte. Im Dorf wirkte diese Nachricht wie aus einer anderen Welt. Sie schien hier niemanden etwas anzugehen. In der Metzgerei wurde meiner Großmutter die Zeit allmählich lang. Sie begann, ihren jüngeren Sohn mit Fragen zu löchern. Was hatte er denn dort vor? Hat er dir nichts erzählt? Er ist schon seit 3 Wochen weg. Ihr ältester Sohn konnte ganz offenbar nicht genug kriegen von seinem Urlaub am anderen Ende Europas. Warum so weit weg? Warum ausgerechnet Holland? Wahrscheinlich klärte mein Vater seine Mutter irgendwann darüber auf, dass man dort legal Cannabis rauchen konnte. Ein Kraut, das man mit Tabak mischte, um ein bisschen high zu werden. Sie, die nie einen Tropfen Alkohol getrunken oder eine Zigarette angerührt hatte, wird über derlei Enthüllungen bestimmt den Kopf geschüttelt haben. Was würden die Leute im Dorf sagen, wenn sie erfuhren, dass ihr Sohn Drogen nahm? Er musste nach Hause kommen. Die Familienehre stand auf dem Spiel. Just in diesem Moment traf die Karte meines Onkels ein. Auf der Rückseite des Umschlags war handschriftlich die Adresse einer gewissen Ann-Kathrin in Amsterdam vermerkt. Pasteur. Willi Rosenboom und seine GFTS-Mitstreiter in der Pitié-Salpêtrière versuchen weiterhin mit aller Kraft, ihr Wissen über AIDS zu erweitern. Sie lassen sich von dem vorherrschenden Klima der Gleichgültigkeit nicht entmutigen. Es ist keine Option für sie, Menschen im Stich zu lassen, deren letzte Hoffnung sie sind. Die immer augenfälligere Diskriminierung der Erkrankten und die taktlosen Gerüchte, die über ihr Leiden kursieren, empören die Mediziner. Zu keinem Zeitpunkt kommt es Willi Rosenboom in den Sinn, aufzugeben, zumal die Forschung, die er vor über einem Jahr angestoßen hat, eine entscheidende Wende nimmt. Jacques Libovitch und Kollegen aus den USA haben ihn inzwischen überzeugt. Der Erreger muss ein Retrovirus sein. Rosenboom will seine bisherige Arbeit unbedingt am Institut Pasteur vorstellen, denn dort glaubt er, das nötige Fachwissen für weitere Erkenntnisse auf dem Gebiet versammelt. Abend für Abend trägt er seine über Wochen erhobenen Daten zusammen und hofft, dass ihm das renommierte Institut Unterstützung signalisieren wird. Der Vortrag, den er, ein externer praktizierender Arzt, an einem Herbstabend 1982 in einem kleinen Konferenzraum des Instituts über das neu aufgetretene Syndrom hält, stößt auf kein großes Interesse. Die Anzahl der versammelten Pasteurianer ist überschaubar. Doch Rosenboom gibt sich gefasst. Punkt für Punkt schildert er die Ereignisse der vergangenen 1,5 Jahre. Seine Lektüre des MMWR-Artikels, die ersten Pneumocystis-Fälle, das Kaposchi-Sarkom, die zerstörten Immunsysteme, seine sich füllenden Sprechstunden, die Treffen der GFTS, der Austausch mit den Amerikanern, die Retrovirus-Hypothese. Er verweist auch auf das gesellschaftliche Schicksal, dem die Kranken ausgeliefert sind. Sein Publikum zeigt sich zurückhaltend. Am Ende seines Vortrags fragt er, ob es im Raum einen Retrovirologen gäbe, der ihm helfen könne, das Rätsel zu lösen. Keiner meldet sich. Erneut prallt Rosenboom gegen eine Wand der Indifferenz. Wieder zu Hause erhält er einen Anruf von Françoise Brun-Vézinet. Sie möchte wissen, wie es am Institut Pasteur gelaufen ist. Die junge Chefvirologin des Claude-Bernard-Krankenhauses forscht weiterhin in den Blutproben von Erkrankten nach dem Erreger. Willi Rosenbohm gesteht ihr, er sei gescheitert. Doch sie lässt nicht locker. Es müsse am Institut Pasteur ein Team geben, das in der Lage sei, ihre Arbeit weiterzuführen. Während ihres Studiums habe sie an Kursen teilgenommen, die von wechselnden Vertretern des Instituts geleitet wurden. Sie erinnere sich beispielsweise noch gut an Jean-Claude Schermann, der ihnen damals die Ergebnisse seiner Retrovirologie-Forschung vorgestellt habe. Ehe sie auflegt, ermahnt sie Rosenbohm, sich nicht den Schneid abkaufen zu lassen, sondern seine Aufklärungsarbeit fortzusetzen. Sie empfiehlt ihm, sich direkt an Professor Luc Montagnier zu wenden, Schermanns Vorgesetzten und Leiter des Labors für Virusonkologie am Institut Pasteur. Die Reise. Mit knapp 18 Jahren fiel meinem Vater die Aufgabe zu, seinen älteren Bruder aus Amsterdam zurückzuholen. Er hatte gerade seinen Führerschein gemacht und sich sein erstes Auto gekauft. Einen beinahe nagelneuen Golf. Außerdem war er von allen Geschwistern derjenige, der die Anweisung der Eltern am ehesten befolgte. Ich kann mich nicht erinnern, dass mein Vater je in ein Flugzeug oder in einen Zug gestiegen wäre. Er kannte nichts außer seiner Arbeit in der Metzgerei und die Dörfer, die er und mein Großvater im Lastwagen abklapperten. Er war nie gereist, sprach nur Französisch und ein paar Worte italienischen Dialekt, um sich mit seiner Großmutter zu unterhalten. Die Grenzen seiner Welt waren eng gesteckt. Dahinter tat sich eine riesige Terra Incognita für ihn auf. Doch das spielte keine Rolle. Er würde das Vertrauen seiner Eltern niemals missbrauchen. Also musste er die Reise quer durch Europa antreten, um seinen älteren Bruder aufzuspüren. Mein Großvater drückte ihm einen Umschlag mit Geld in die Hand und eine Straßenkarte, die er beim Zeitungshändler besorgt hatte. Meine Großmutter schlug vor, sein Cousin Albert könne ihn doch begleiten. Albert verstehe sich gut mit Desiree. Er werde sicher die richtigen Worte finden, um ihren Ältesten zur Rückkehr zu bewegen. Und so brachen die beiden jungen Männer eines frühen Morgens nach Amsterdam auf. Ausgestattet mit einer Adresse auf einem Papierschnipsel. Die von der Postkarte, die Desiree der Familie zur Beruhigung geschickt hatte. Mein Vater hat mir fast nichts über diese Expedition erzählt. Dabei handelt es sich bis heute um seine weiteste Reise. Ich habe meinen Computer dazu befragt. Ich weiß jetzt, dass sie nach dem Kirchplatz rechts abgebogen sind, dass sie 1283 Kilometer zurückgelegt haben, was über 13 Stunden Fahrt bedeutet, Pausen nicht eingerechnet. Ich nehme an, sie haben sich am Steuer abgewechselt, damit jeder mal schlafen konnte. Digne, Grenoble, Lyon, Dijon, Nancy, Metz, Luxemburg, Lüttich, Maastricht, Eindhoven, Utrecht und schließlich Amsterdam. Eine einzige Anekdote zu dieser Reise habe ich aus seinem Mund gehört, weil er sie manchmal zum Besten gab, wenn Freunde zum Abendessen da waren. Kurz vor Amsterdam wurde Albert und er angehalten. Passkontrolle. Ihnen war nicht gleich klar, dass sie es mit der Polizei zu tun hatten, da die Männer in einer grünen Uniform steckten und auch ihr Wagen grün war. Albert machte sich einen Spaß daraus, die Fragen der Beamten mit Beleidigungen auf Französisch zu beantworten. Jedes Mal, wenn einer der Typen uns etwas auf Holländisch fragte, haute Albert, der Idiot, irgendeinen Blödsinn raus und lachte sich halbtot dabei. Nach einer Weile wurde es dem Polizisten zu bunt. Sie führten die beiden ab und sperrten sie für die Nacht in Einzelzellen, die nur mit einem Gitter überdacht waren, durch das leise der Schnee rieselte. Als man sie am nächsten Tag wieder auf freien Fuß setzte, waren sie bis auf die Knochen durchgefroren. Mich faszinierte diese Geschichte. Mein Vater im Gefängnis am anderen Ende Europas wegen eines schlechten Witzes. Er, den ich nur hinter der Ladentheke stehend kannte. Sein Leben nahm auf einmal ein unwirkliches Ausmaß an. Ich wollte mehr wissen, zupfte ihn zwischen den Gästen am Ärmel. Doch er redete weiter mit den Erwachsenen und versprach, dass er mir ein anderes Mal mehr erzählen werde. Dieser Trip war sein einziger Ausflug hinter die Dorfgrenze und es schwang Stolz mit, wenn er sich daran erinnerte. Obschon sie kein Wort Niederländisch verstanden, fanden Albert und mein Vater irgendwie zu der Wohnung von Anne-Kathrin und Nell. Desiree war überrascht, als sie vor der Tür standen, aber er freute sich auch, sie zu sehen. Er hatte sein Lager im Wohnzimmer seiner Gastgeber aufgeschlagen, zusammen mit Maya, einem jungen Mädchen, das er ein paar Tage zuvor kennengelernt hatte. Maja bestand darauf, die drei Jungs zurück in ihr Dorf zu begleiten. Sie hatte die Schule abgebrochen und suchte das Weite vor ihren Eltern. Sie wollte mit Desiree Frankreich entdecken. Am Ende war sie es, die ihn dazu brachte, einer Rückkehr zuzustimmen. Wobei mein Vater ihm sicher keine Wahl ließ. Nicht auszudenken, ohne Desiree wieder im Dorf aufzutauchen und den Eltern eingestehen zu müssen, dass er versagt hatte. Meinem Onkel war außerdem klar, dass seine Mutter wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt hatte, damit er zurückkam. Die Niederlage, dass er blieb, konnte er Louise nicht aufbürden. Und so traten sie zu viert im Morgengrauen den Rückweg an. Albert und mein Vater vorn, auf der Rückbank Desiree mit Maja, einer minderjährigen Holländerin ohne Papiere. Die beiden Verliebten hatten die Taschen voll Haschisch, doch die Reise verlief zum Glück reibungslos. Spät in der Nacht erreichten sie das Dorf. Am nächsten Tag stellte Desiree Maja der ganzen Familie vor. Sein Vater und seine Mutter freuten sich so sehr, ihn wiederzusehen, dass sie in ihrem Überschwang auch Maja herzlich empfingen, obwohl deren Alter und Situation ihnen Kopfzerbrechen bereitete. Nicht genug damit, dass ihr Sohn wie ein Vagabund den Kontinent durchquert hatte, nun schleppte er auch noch eine Minderjährige aus schwierigen familiären Verhältnissen an. Sie nahmen Kontakt zu den Eltern auf, mit Maja als Dolmetscherin. Die Eltern hatten offenbar gegen die Entscheidung ihrer Tochter nichts einzuwenden. Sie boten an, Unterlagen für eine Au-pair-Beschäftigung zusammenzustellen, um die Situation rechtlich zu klären. Wenige Tage später begleiteten Emile und Louise Maja nach Nizza, um einen neuen Pass zu beantragen und die notwendigen Schritte für einen Aufenthaltstitel einzuleiten. So ließen sich die Dinge am Ende auch im Dorf besser darstellen. Der Leugnungsmechanismus meiner Großmutter war in Gang gesetzt. Desiree war nicht einfach abgehauen in die Niederlande. Er hatte dort bei Freunden Urlaub gemacht und war mit einem jungen Mädchen zurückgekommen, das Französisch lernen wollte. Maja zog zu meinem Onkel in die Wohnung über dem Café. Sie wurde schnell in die Familie und in den Geschäftsbetrieb integriert. Die ersten französischen Wörter, die sie lernte, stammten aus der Welt der Metzgerei. Mein Großvater brachte ihr bei, wie man die Vitrine bestückte und die Wurstwaren pökelte. Da im Dorf nicht viel passierte, nahm er sie manchmal mit auf seine Liefertouren, damit sie die Berge kennenlernte. Montags ging sie mit zum Schlachthof. Dort trank Pierre, einer der Angestellten, um sie zu beeindrucken, das noch dampfende Blut der gerade getöteten Tiere und warf die Gedärme den Hunden vor. Mein Bruder und ich entdeckten Maja, das Hippie-Mädchen, auf verschiedenen Fotos aus dieser Zeit. Auf einem Polaroid-Schnappschuss sieht man sie an meinen Onkel gekuschelt auf dem Samtsofa im Wohnzimmer meiner Großeltern sitzen. Als wir unsere Mutter fragen, wer die Unbekannte sei, sagte sie lächelnd: »Ach, das ist Maja, die war nett. Sie hat für ein paar Monate hier gelebt. Ich weiß noch, dass sie am Tisch immer Milch getrunken hat. Sowas hatte ich vorher noch nie erlebt. Sie war Desirees Freundin. Er hatte sie in Amsterdam kennengelernt. Dein Vater musste die beiden damals dort abholen. Das hat ganz schön für Wirbel gesorgt.« Auf einem anderen Foto sitzt Maja mit Desiree, meinem Vater und Albert auf einer Couch in einem mit orangefarbenem Teppich ausgelegten Raum. Es ist das einzige Bild, das von Amsterdam übrig geblieben ist. Albert tut so, als würde er Wein aus einer Flasche trinken, die mein Vater ihm hinhält. Maja und Desiree lachen. Mein Vater wirkt gelöst. Als wäre diese Reise nicht bloß eine lästige Pflicht gewesen, sondern die Gelegenheit, genau wie sein älterer Bruder, einmal auszureißen, die Metzgerei für einen kurzen Moment auszublenden. Es ist keine Spur von dem Zorn zu erkennen, der ihn später packte, als ich ihn darum bat, mir von seinem Bruder zu erzählen. BRU. Anfang Dezember 1982 führt Willi Rosenbohm ein Telefongespräch mit Professor Luc Montagnier. Der Leiter der Virusonkologie am Institut Pasteur hört ihm aufmerksam zu. Anschließend machen die beiden Männer eine Bestandsaufnahme dessen, was man über die neue Krankheit inzwischen weiß. In Frankreich und den USA ist die Forschung in den letzten anderthalb Jahren vorangekommen. Mittlerweile gilt als gesichert, dass nicht nur Homosexuelle betroffen sind, sondern zunehmend auch Heterosexuelle, Drogenkonsumenten und Bluter. Die Ansteckung erfolgt über Blut und Sexualkontakte. Keine Erklärung hingegen hat man bisher dafür, warum Haitianer mit einem so hohen Anteil unter den Erkrankten vertreten sind. Nach wie vor bleibt AIDS weitgehend unerschlossen. Sämtliche Versuche Robert Gallows, ein bestimmtes Virus im Blut von Patienten nachzuweisen, sind gescheitert. Der Erreger greift allem Anschein nach die T4-Lymphozyten an, dennoch kommt man ihm nicht auf die Schliche. Die vielfachen körperlichen Beschwerden, die die Patienten aufgrund ihres geschwächten Immunsystems entwickeln, verstellen den Ärzten den Blick für die eigentliche Ursache des Syndroms. An einem Samstagmorgen findet im Institut Pasteur ein erstes Strategietreffen statt. Willy Rosenbaum und Françoise Braun-Vésinet sind dort mit den Wissenschaftlern Jean-Claude Sherman, Françoise Barré-Sanoussi und Luc Montagnier verabredet. Da es nicht gelingt, das Virus bei einer Erkrankung im fortgeschrittenen Stadium aufzuspüren, überlegen sie, in der Anfangsphase danach zu suchen, bevor es das Immunsystem zerstört und seine Spuren unkenntlich macht. Auf Vorschlag Rosenbaums einigen sich die Pasteurianer darauf, eine Lymphknotenbiopsie bei einem Probanden mit AIDS im ersten Stadium vorzunehmen. Sie sind sicher, dass sich der Erreger dort nachweisen lässt, sofern die fragliche Person tatsächlich kurz vor der Erkrankung steht. Rosenbaum hat einen bestimmten Patienten im Kopf, einen Homosexuellen, der häufig in den USA unterwegs ist und viele Sexualkontakte dort unterhält. Derzeit leidet der Mann lediglich an einer Lymphadenopathie, einer Entzündung der Lymphknoten. Rosenbaum glaubt, darin ein erstes Anzeichen der Krankheit zu erkennen, auf die ansonsten kaum etwas hinweist. Jedoch hat er dieses Symptom bei vielen seiner Patienten beobachtet, die später tatsächlich AIDS entwickelten. Er fragt den jungen Mann, ob er sich für die Untersuchung zur Verfügung stellen möchte. Der Proband ist sich des Ernstes seiner Lage bewusst und stimmt zu. Am Montag, dem 3. Januar 1983, führt Rosenbaum die Biopsie durch. Spätnachmittags betraut er Françoise Braun-Vésinet mit einem Teil der Gewebeprobe, die unter der Bezeichnung BRU geführt wird, dem Namenskürzel des Spenders. Die Probe wird in einer Kühlbox per Taxi quer durch Paris transportiert, von der Pitié-Salpêtrière zum Institut Pasteur. Und womöglich stellt sich heraus, dass sich in dieser Kühlbox der Erreger einer der tödlichsten Epidemien des ausgehenden 20. Jahrhunderts befindet.